Herzlich willkommen beim Commander Kompass, eurem Magic Podcast, Commander Podcast des Vertrauens. Wir sind diese Woche leider nur zu zweit, leicht dezimiert. Die Krankheit greift um sich. Jochen ist nicht dabei. Freddy und ich leicht angeschlagen beide. Aber wir haben uns nicht abhalten lassen, Freddy, trotzdem eine Folge zu machen heute. Und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Der Marsch der Maschinen kommt, aber hätten sie denn wenigstens warten können, bis sie nach Deutschland kommen? Und jetzt hat jeder hier mit einer Erkältung rumzuschlagen oder so. Die hätten doch wenigstens mich während der Influencer-Zeit completen können.
Ja.
Das ist doch alles, was ich will.
Wir sind jetzt also quasi endlich Influencer geworden, nur die falsche Variante davon, leider. Die Phyresis Completion Phyrexia-Variante. Aber trotzdem machen wir heute eine Folge. Natürlich machen wir eine Folge, wie immer. Wir haben nämlich einen Brief bekommen, einen Brief von den Zauberern an der Küste von Wizards. Die haben gefragt, lieber Commander Kompass, könnt ihr nicht mal eine coole Folge machen über Pre-Releases in Läden? Und dann haben wir gesagt, hey, so ein Zufall, das wollten wir sowieso, zwinker, zwinker. Und deswegen machen wir heute einen wundervollen Pre-Release-Primer für alle da draußen, vor allem für diejenigen, die noch nicht bisher sich getraut haben oder noch nicht Gelegenheit hatten, mal auf ein Pre-Release-Turnier zu gehen. Wir beide haben schon relativ viele Pre-Releases und andere Turniere hinter uns. Bei mir ist es tatsächlich in der Pandemie dann auch ein bisschen schwierig gewesen und weniger geworden. Aber mein erstes Pre-Release war, glaube ich, seinerzeit Futureside 2003, 2004, irgendwie sowas in der Richtung. 2005 war das, glaube ich. Und Freddy, du bist ja auch so ein kleiner Sealed-Limited-Mensch, wenn du nicht gerade Commander spielst.
Absolut. Ich habe mit Battle Bond Pre-Release war das erste Event, wo ich tatsächlich das erste Mal Karten bekommen habe. Und ich habe direkt den zweiten Platz abgelegt.
Ich weiß es noch, da haben wir gegeneinander gespielt.
Ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und apropos zweiter Platz, letztes Jahr, jedes einzelne Pre-Release habe ich zweiten Platz belegt. Bitte fragt nicht, was mein Rekord bei March of the Machines war. Aber zumindest letztes Jahr war jedes Mal zweiter Platz dabei.
Du bist auf dem besten Wege, eines Tages vielleicht doch noch irgendwas aus dir zu machen. Wir auf jeden Fall haben unser gesammeltes Wissen rund um Limited Play, rund um Pre-Releases, rund um das berühmte Format Sealed Deck zusammengepoolt und haben eine schöne Folge für euch vorbereitet, wo ihr einmal einen kompletten Überblick bekommt, was ihr mitnehmen müsst. Spoiler Alert, nicht viel, außer euch selbst und Spaß. Was euch erwartet, Spoiler Alert, Karten und Spaß. Und was ihr am Ende mitnehmen könnt aus dem Pre-Release, Spoiler Alert, zum einen die Karten, die ihr aufgemacht habt, zum anderen vielleicht Karten, die ihr gewonnen habt und schöne Erfahrungen und Spaß. Da werden wir so ein bisschen ganz allgemein darüber reden und dann werden wir nochmal ganz speziell eingehen auf March of the Machine, was da so, ja, die Mechaniken sind, was man vielleicht, worauf man achten kann, wo man sich jetzt schon mal drauf einstellen kann. Das ist vielleicht auch für diejenigen von euch interessant, die schon das eine oder andere Pre-Release hinter sich haben. Und eine gute Einstimmung für nächste Woche, wenn wir dann wieder das Spiel oder Exil machen. Und genau, Freddy, wollen wir mal direkt einsteigen, oder? Was ist denn eigentlich ein Pre-Release?
Genau. Grund, weswegen wir auch noch diese Folge machen, ist, viele Infos sind veraltet für Leute, die halt schon nach Pre-Release-Primern suchen und deswegen muss immer sowas Neues aufgefrischt werden. Und fangen wir mal damit an. Ein Pre-Release ist immer noch ein Casual-Turnier. Das heißt, das ist das erste Mal, wo alle Leute das neue Set in die Hände bekommen. Und das ist ein super Einstieg, weil jede Person quasi nochmal von einem Nullpunkt anfängt. Erfahrungsvorteile existieren über lange Zeit gesehen, aber niemand weiß genau, was im Set am ersten Tag die absolut besten Karten sind, wie man spielt. Und so ist es eben auch neue Steigerinnen freundlicher, weil alle versuchen herauszufinden, was ist eigentlich an dem Format gut. Und es bildet eben eine super Community in dem Fall. Das ist einer der größten Gründe, weswegen ich Pre-Releases so gern empfehle, weil die Leute sind alle darauf aus, wie gut sind die Karten tatsächlich. Welche sind Bomben, welche sind toll. Und vor allem, es wird eben kein vorhandener Kartenpool benötigt. Man spielt mit einer kleinen Besonderheiten, insbesondere jetzt mit March of the Machines. Aber grundsätzlich, ja, Jeder fängt von null an und es ist meistens eine sehr coole Atmosphäre bei den Pre-Release.
Absolut.
Also ich war noch bei keinen, wo ich wirklich down war.
Nee, das finde ich auch immer wieder echt cool. Also historisch gesehen ist das so ein bisschen, man fragt sich, warum heißt es Pre-Release, also vor dem Release, vor der Veröffentlichung des eigentlichen Sets. Und das hat einfach den Grund, dass früher, glaube ich, eine Woche vor tatsächlich der Verkaufsstart der Karten war, es schon dieses Turnier gab, also so ein bisschen so als Schmankerl, als kleiner Vorgeschmack, und man wirklich nur dort auch die neuesten Karten zum ersten Mal bekommen hat und in der Hand halten konnte. Ich glaube, Wizards hat das so ein bisschen geändert. Es gibt jetzt mittlerweile zum einen an den Events selber Kartenverkauf, schon seit einer Weile, zum zweiten haben sie es jetzt einfach irgendwann gesagt, so ey, irgendwie ist dieses Konzept einfach so ein bisschen, macht keinen Sinn mehr. Es wird jetzt sofort alles released, glaube ich. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon so, wenn ich mich nicht irre. Und zumindest ist die Rede davon mal gewesen. Kann auch sein, dass ich hier gerade total Unfug geredet habe.
Größtenteils richtig. Nein, es ist größtenteils richtig, dass alles ist
jetzt mehr will ich gar nicht wissen. Die Details überlasse ich den niederen Menschen. Ich bin größtenteils im Recht. Und es ist wirklich immer eine Gaudi, weil vor allem auch es eben nicht dieses man muss um jeden Preis gewinnen Flair hat. Also ich glaube, das war früher noch ein bisschen weniger der Fall bei den Pre-Releases. Also ich erinnere mich in meiner Teenagerzeit, dass da die Leute schon auch teilweise ein bisschen verbissen unterwegs waren in manchen Turnieren, wo ich gespielt habe. Und die Idee aber vom Pre-Leasen ist wirklich, dass es so, sag ich mal, für die ganze Familie, für die ganze Magic-Familie ist. Also, dass man hingehen kann, gerade auch diejenigen unter euch, die noch nie sich jetzt getraut haben, in so einen Laden zu gehen oder noch keine Menschen dort kennen. Also wirklich, probiert es aus, geht dahin. Man lernt tolle Leute kennen, auch für die eigene Commander-Playgroup oder für Pickup-Games, die vielleicht dann irgendwie nach dem Turnier am Abend noch stattfinden, und man findet auch ganz viele Leute, die einem helfen und einem mit Rat und Tat beiseite stehen, wenn es dann darum geht, das zu machen, warum man eigentlich dort ist, nämlich Magic zu spielen, und zwar auf eine besondere Art, und zwar Sealed Deck. Das bedeutet, Freddy, wir erklären es jetzt sofort, dass man dort Booster bekommt. Früher waren es einfach 6 Booster, mittlerweile kriegt man so ein kleines Packerl, so ein Pre-Release-Päckchen, wo 6 Booster drin sind, ein Würfel, ein paar andere Goodies und die berühmte Pre-Release-Karte. Das ist eine Random Foil aus dem Set, die man auch in seinem Deck spielen darf mittlerweile. Und daraus baut man dann sein Deck.
Genau. Also bei March of the Machines gibt es noch ein kleines Addendum. Und zwar gibt es 2 Karten beim Pre-Release. Einmal eine Random Rare aus dem aktuellen Set und dann entweder Goro Goro und Satoru, Squee und wie ist der?
Zwei andere?
Genau, und Katilda und Lear. Mhm. Die darf man tatsächlich nicht in das Pre-Release-Deck packen aktuell. Die sind quasi als Danke, hier habt ihr noch, danke für die Teilnahme dabei. Diese 3 legendären. Es ist jetzt eine Ausnahme bei March of the Machines, aber es gibt quasi garantiert 8 Rares, weil 6 Booster plus eine Foil plus eine Pre-Release Rare, die tatsächlich cool sind. Da können wir nochmal drüber.
Ja, cool. Also das ist quasi allein schon, fand ich immer cool, dass man weiß, also natürlich, man zahlt natürlich auch Geld, also man kriegt diese Karten jetzt nicht komplett umsonst, aber man kriegt einen coolen Tag, also finde ich immer einfach schön, einen schönen Tag, meistens mit lustigen Leuten. Und selbst wenn alles schief läuft und man einfach gar kein gutes Deck zusammenbekommt, habe ich immerhin trotzdem den Pool und die coolen Karten, die ich bekommen habe. Und vor allem spielt man auch mal mit den Commons, mit den Uncommons, die man sonst, finde ich, als Commander-Spieler oft so ein bisschen einfach nicht so auf dem Schirm hat oder nicht so viel Erfahrung mit denen machen kann, wenn man nicht viel Limited spielt, weil die halt meistens für andere Formate nicht so brauchbar sind. Das ist, finde ich, das Coole an Limited oder vor allem auch an Sealed, dass man tatsächlich sich wirklich mal in komplett neues, in eine ganz neue Spielumgebung hineingeht. Wichtiger Unterschied zu anderen Formaten, also ist die Kartenanzahl in den Decks. Man spielt mit 40 Kartendecks, also nicht 100 wie im Commander und nicht 60 wie in anderen sanktionierten Formaten. Und man darf theoretisch jede Karte so oft man möchte in das Deck tun, was aber in der Praxis nicht dazu führt, dass man irgendwas meistens mehr als drei oder viermal überhaupt in seinem Pool hat. Also theoretisch könnte man ein ganzes Deck voller, weiß ich nicht, Marshal of Zalfirs machen, aber it's not gonna happen in Sealed. Und
ja,
Scheiße.
Und noch jetzt was haben wir schon wieder, Base.
Wir dürfen keine Anglizismen mehr verwenden. Ist mir schon wieder einer durchgerutscht. Wir haben ganz viel Schimpfe bekommen nach unserer vorletzten Folge. Schimpf mich bitte das nächste Mal, wenn mir das passiert. Und wir geloben Besserung.
Ich wollte noch kurz sagen, Basic Lands werden von den Turnierorganisator gestellt. Grundsätzliche Preisstruktur, die Pre-Release-Kits sind für 25 Euro bepreist, das Turnier selbst meistens um die 32,50 und für jede Person gehen dann 2 Kartenpackungen zum Gewinnen in den Preispool.
Wobei das...
Wie das ausgezahlt...
Das hängt halt sehr ein bisschen von dem Laden wieder ab und von dem Organisator. Ne? Also zum Beispiel bei meinem Store in München, die haben, glaube ich, müsste auch immer noch so sein, vor ein paar Jahren aufgehört, Preise auszugeben, weil das so oft zu, ja, weil die das nicht mehr machen wollten. Es gibt manche Organisatoren, die sich so ein bisschen Sorgen machen über die seltsamen Glücksspielregelungen in Deutschland, die das so ein bisschen, ja, rechtlich manchmal einfach so ein bisschen mysteriös machen. Und es kann eben auch sein, dass Leute in irgendeinem Laden jetzt zum Pre-Release gehen, wo halt einfach man dann zusätzlich nochmal 2 Teilnehmerbooster fix bekommt pro Nase. Ich finde es immer ein bisschen cooler mit Preisen, ja, weil es halt schon irgendwie dann dem Ganzen nochmal ein bisschen einen Pfiff gibt und ein bisschen einen Kick gibt, wenn ich tatsächlich... wenn was auf dem Spiel steht und ich tatsächlich dann auch einen Anreiz habe, mich ins Zeug zu legen und die 3 oder 4 Runden, die das Turnier dauert, auch mit dabei zu sein und vielleicht was gewinnen kann. Ich mag das, kann aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, hey, irgendwie finde ich es für das erste Mal einfach ganz cool, wenn ich noch weiß, ich kriege meine soliden 2 zusätzlichen Teilnehmerbooster im Turnier und habe einfach eine gute Zeit.
Fragt einfach euren Store, findbar unter den FLM Store Locator.
Genau. So, was passiert jetzt also, wenn man dieses Pre-Release-Kit hat? Ne? Also man geht dahin, alle Leute bekommen das, dann gibt es irgendwann einen Beginn des Turniers und da hat man dann einen bestimmten Zeitraum, einen festgelegten Zeitraum Zeit, um seine Packungen zu öffnen und daraus ein 40-Karten-Deck zu bauen. Also das heißt, es ist ein bisschen ein Zufallsaspekt, aber nicht nur, weil meistens kriegt man doch irgendwie statistisch gesehen eine gute Auswahl an Karten und dann kommt so ein bisschen, ja, dann kann man doch viel rausreißen, wenn man eben ein bisschen sich damit beschäftigt, wie die Karten vielleicht funktionieren, die man bekommt und was gute Strategien sind, um sein Deck zu bauen. Und dafür habt ihr den Commander Kompass, der heute euch exklusiv ein paar, ja, frisch heiße Takes gibt, wie man gute Sealed-Decks baut. Und ich wurde informiert im Vorfeld der Folge, dass die gute alte Brett-Regel, für alle, die denken, die kommt jetzt, nicht mehr aktuell ist. Die gab es zu meiner Zeit, als ich noch ganz viel auf Turnieren war, immer. Die nannte sich Brett, da kannte man also wie das englische Brot. Leider muss da ein Anglizismus jetzt in die Folge, weil es kein deutsches Akronym gibt. Und das stand für Bombs, Removal, Evasion, Aggro und Duds. Also, dass man in der Reihenfolge priorisieren soll. Ne? Bombs sind die guten Karten, die richtig das Spiel für sich entscheiden können, die Super Mythics, die ihr vielleicht auch in euren Commanders-Decks drin habt. Removal, ne, ist klar, weiß man, was das ist, alles, was Sachen kaputt macht. Evasion, alles, was Fliegen hat, alles, was sonst irgendwie vielleicht gut an Blockern vorbeikommen kann. Aggro, starke Kreaturen früh im Spiel. Und wenn alles nichts hilft, muss man einfach irgendwelchen Quatsch noch in sein Deck nehmen, um auf die 40 Karten zu kommen. Aber der liebe Freddy hat gesagt, Fritz, du bist ein outdated alter Mann. Es ist alles ganz anders mittlerweile.
Das Problem an Brett ist folgendes. BR ist immer noch richtig. Ab EAD wird's schwer. Denn mittlerweile ist die Kartenqualität von den Boostern so hoch, dass es eigentlich keine Duds mehr gibt. Also Karten, die wirklich komplett synergielos sind oder sowas. Und Synergien sind allgemein in viel größer geschrieben. Und deswegen gibt es jetzt andere Dinge, auf die man sehr achten muss. Und eines kann man direkt beim Öffnen von Packungen schon machen. Sortiert eure Karten nach Farben, die ihr öffnet. Blau, Rot, Grün. Muss dann halt mal nach Stärke, nach Bomben, nach Removal geöffnet werden. Und schaut einfach, wie hoch die Stapel sind.
Ja.
Wenn ihr sehr viele blauen Karten habt, dann habt ihr eine hohe Chance, dass sehr viele blauen Synergien drin sind und das eine Farbe ist, die tief genannt wird. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sehe, oh, es sind nur 9 schwarze Karten dabei, dann weiß ich, da sieht's mau aus, ein Deck zu bauen daraus als Hauptfarbe.
Genau.
Weil selbst wenn ich alle 9 Karten spielen kann, ist es mir tatsächlich das wert oder sind die Karten so gut? Das muss man ein bisschen evaluieren, aber da hat man schon mal zumindest den ersten Snapshot tatsächlich von, oder den ersten Schnappschuss tatsächlich von, wie gut ist eigentlich eine Farbe, in der man sein möchte.
Ich finde das auch immer super hilfreich, gerade als Anfänger, wenn man, dass man noch gar nicht sich damit aufhält, anzufangen, so wirklich die Karten alle durchzulesen und dann kriegt man auf einmal Zeitdruck und Panik und oh nein, ich muss mein Deck bauen, sondern dass man einfach erstmal sieht, aha, okay, Moment mal, ich habe viel mehr Karten in Grün und Weiß, überhaupt nichts in Rot und Blau, dann kann ich jetzt mal gucken, ob in Rot und Blau irgendwas ultra krasses ist, was ich vielleicht splashen möchte, also wo ich vielleicht eine diese Farbe, diese Karte spiele, obwohl ich eigentlich nicht in den Farben bin und dann gucke, ob ich über andere Mana-Quellen mir das leisten kann, da kommen wir nachher dazu. Aber wenn das nicht so ist, dann kann ich die einfach schon mal weglegen, diese 2 Stapel, und habe viel weniger Stapel, die ich mir durchgucken muss, um zu entscheiden, wie mein Deck am Ende aussieht. Und diese kleine Vorauswahl ist mega gut, weil natürlich die Uhr in gewisser Hinsicht tickt. Also man, es ist nicht so wie bei Commander, dass ich 10 Jahre Zeit habe, um mein Deck zu verfeinern und zu perfektionieren, sondern das kann ich dann zwischen den Runden noch machen. In den meisten Fällen, Pre-Release ist, glaube ich, da auch relativ entspannt. Da muss man nicht sein Sealed-Deck am Anfang komplett fix haben, wie auf jetzt einem Grand Prix oder sowas, und darf das dann das ganze Turnier nicht mehr ändern, sondern man kann ändern zwischen den Runden, wie man möchte. Und dann mache ich diese Vorauswahl. So, Freddy, jetzt habe ich also diese Vorauswahl gemacht. Ich habe jetzt gesagt, okay, Schwarz und Grün ist super gut in meinem Pool. Und jetzt ist die Frage, was genau mache ich denn damit? Ich habe ein bisschen gutes Weiß noch dabei. Was könnte ich machen?
Erstmal die Rares und Uncommons nach vorne schieben, weil meistens verstecken sich da die schönen Bomben. Das ist, was immer noch gleich bleibt. Eine Karte, die so gut ist, dass wenn sie das Spielfeld betritt, das Spiel um sich zieht. Also wirklich, diese Karte ist so weit hinaus über jedes andere. Das sind die, das ist das Rückgrat von den meisten Sealed-Decks. Also, es gibt natürlich synergiebasierte Sealed-Decks, die komplett wack sind, aber dieses Format sieht tatsächlich, ich sag's von vornherein, March of the Machine sieht nicht so aus wie eines dieser Formate, das tatsächlich dieses Problem hat. Da sieht es viel mehr aus. Die Karten, die ihr aufmacht, die coolen Drachen, die coolen Planeswalker, wenn ihr Glück habt, Praetoren in dem Fall, wahrscheinlich solltet ihr die spielen. Es sei denn natürlich die Farbe, der Stapel. Wenn nur 9 schwarze Karten drin sind und ihr habt einen Praetor, tut mir leid. Probiert es mal erst einmal ohne den zu bauen. Weil 2 gute Rares sind oft besser als eine mega gute.
Genau, also wichtig ist, dass ihr euch jetzt von den super krassen Bombs nicht ablenken lässt, wenn in der Farbe sonst gar nichts da ist. Deswegen eben diese Überlegung, sich die Gesamtzahl der Farben, der Karten in der Farbe erstmal als wichtigstes Kriterium zu nehmen. Denn was bringt euch die super krasse Bombe, die super krasse Mega-Finisher-Karte, wenn ihr einfach nie in eure guten, nie in das Late-Game reinkommt, weil ihr im frühen Spiel einfach überrannt werdet, weil ihr keine guten frühen Blocker zum Beispiel spielen könnt. Das ist so ein bisschen dieselbe ähnliche Grundregeln wie eigentlich im Endeffekt in jedem Magic-Format oder in jedem, also auch in Commander, ne? Was bringt dir die super geile Mega-Kombo, die du einmal alle 50 Spiele dann irgendwie durchziehen kannst, wenn du einfach gar kein Card-Draw und überhaupt kein Ramp in deinem Deck hast? Und das ist halt auch im Sealed so. Es ist mega wichtig, dass die Grundlagen stimmen. Fast wäre mir der Anglizismus durchgerutscht, Leute, aber you won't catch the old Fritz.
Du schaffst es, ich glaube an dich.
Ich glaube an dich. Ich habe direkt, wer hat das gesagt, habe schon wieder Englisch geredet. Es ist ein absoluter Horror. auf jeden Fall, wo war ich? Also, ne, was stimmen sollte, ist Länder ziehen. Deswegen spricht man auch zum Beispiel meistens davon, dass man einfach 17 Länder ungefähr spielen kann bei 40 Karten. Das ist ein relativ guter Richtwert, der in den meisten Fällen Pi mal Daumen stimmt. Was dann stimmen sollte, ist, ihr braucht natürlich ein paar Kreaturen. Passiert meistens von selbst. Und was weit weniger wichtig in Sealed ist, ist zum Beispiel der klassische Ramp. Das ist so ein bisschen eine Sache, die man vielleicht als Commander-Spieler oft falsch macht, weil Ramp so wichtig in Commander ist. Aber der 4-Mana holt dir 2 Karten, 2 Länder aus deiner Bibliothek getappt in Spiel-Spell in Limited, ist einfach nicht das, was du machen möchtest, weil klar, dann hast du auf einmal 9 Länder, aber du hast überhaupt keine Blocker gehabt und bist nur noch auf 7 Leben, weil das Spiel nur mit 20 Leben angefangen hat. Und das bringt dir dann einfach nicht mehr so viel, wenn du reich bist, weil du bist am Ende trotzdem tot. Deswegen Kreaturen, ja, und Removal, um die gegnerischen Kreaturen so ein bisschen aufzuhalten. Und dann hoffentlich, weil man auch sowieso, ja, Card Draw ist immer gut, sollte man vielleicht auch haben, es sei denn, es ist vielleicht der 9-Mana, ziehe 10-Karten-Spell, der bringt einem dann auch nicht so viel, wenn das ganze Deck nur 40 Karten ist und ich ziehe den als meine 13. letzte Karte oder so. Aber das Wichtigste ist, dass man am Anfang diesen Austausch zwischen ich spiele eigene Kreaturen und ich mache Kreaturen vom Gegner kaputt und habe dann irgendwann meine Bomben, dass man den gut hinkriegt. So, und das ist, ja, glaube ich, so ein bisschen einfach das, wonach man sich versuchen kann auszurichten, wenn man sich vorstellt, wie das Deck am Ende funktionieren soll.
Ja, und wichtig ist halt, Pi mal Daumen wird gesagt, weil die Spiele in Sealed ein bisschen länger dauern, sind Karten wie Six Drops besser spielbar als in Draft. Card Draw ist ein bisschen wichtiger, Discard ist ein bisschen stärker. Aber lasst euch nicht davon ab. Aber das bedeutet nicht, dass eine andere Strategie automatisch durchfällt, nur weil diese Dinge leicht stärker sind. Ich möchte jetzt halt mal kurz, weil wir haben so oft von einer Bombe geredet. Was ist tatsächlich eine Bombe? Und ich zeige jetzt einfach mal die Karte, die ich am allermeisten aufmachen möchte in diesem Set. Hiretsugu und Kairi. Das ist 2 blau und 1 schwarz für einen Ogre-Dämonen-Drachen. 5-4 fliegend, wenn Kairi und Hiretsugu das Spielfeld betreten, zieh 3 Karten, dann lege 2 Karten von deiner Hand zurück auf deine Bibliothek in irgendeiner Reihenfolge. Und wenn Hiretsugu und Kairi sterben, dann darfst du die oberste Karte von dir ins Exil schicken. Ein Gegner verliert so viel Leben in Höhe der Mana Value, die du oben hast, und wenn es eine Instant oder Sorcery ist, dann darfst du sie casten, ohne Mana zu bezahlen. Der Grund, weswegen das für mich die wahrscheinlich stärkste Bombe ist, neben ein paar Mythics in diesem Format, ist tatsächlich, weil es hat so viele Checkmarks. Also es ist ein 5-Mana, 5-4 Flieger, der Karten zieht. Erstmal. Weil man zieht eine Karte effektiv, aber dieses 5-4 fliegend, ein Threat, er hat sofort einen Effekt. Und mit 5-Mana, das kann ich rechnen. Der kommt mir aufs Spielfeld. Ich muss nicht hoffen, auf das 6. Mana zu kommen. Wenn er stirbt, gibt er mir nochmal den Wert, dass ich eventuell nochmal was casten kann. Oder, was lustiger ist noch, wenn der Gegner wenig Leben hat und ich spiele Hiretsugu und Kairi aus und lege eine teure Karte oben auf mein Deck, dann darf der Gegner diese Karte nicht töten. Weil sonst kann ich ihn theoretisch Konter töten. Die Karte macht so viel und sie ist nicht 100% in den Farben, wo man denkt, dass sie ist. Die Karte dürft ihr immer unter Blau einordnen, weil es lohnt sich, dieses eine Schwarz zu splashen. Seht diese Karte aber nicht als schwarze Karte, denn 2 blaue Mana-Symbole ist kein Splash mehr. Das ruiniert euch.
Vielleicht, Freddy, bevor wir jetzt zu viele Konzepte hier reinpassen, versuchen wir es nochmal ganz allgemein zu sagen, anhand von diesem Beispiel. Eine sehr, sehr allgemeine Definition von einer Bomb-Karte ist eine Karte, die dir im Prinzip im Alleingang das Spiel gewinnen kann, zumindest wenn sie nicht beantwortet wird. Es ist eine Karte, wo euer Gegner auf jeden Fall was dagegen machen muss, sonst verliert er oder sie sehr wahrscheinlich und wo es in vielen Fällen einfach super schwierig ist, was dagegen zu machen. Also du hast es gerade anhand von diesem Beispiel gesagt mit dem Trigger von Hiretsugu und Iri, wenn sie sterben, das macht es teurer für den Gegner, für die Gegnerin, diese Karte zu entfernen. im Gegensatz zu einfach irgendeiner Uncommon, wo er einfach ein Removal drauf spielen kann und dann ist die weg. Da muss man dann damit kalkulieren, okay, aber was passiert, wenn ich das mache? Haut mich das wieder und so weiter? Und das macht es sehr, sehr schwierig. Es ist eine Karte, die aber auch, sage ich mal, eine hohe Wahrscheinlichkeit habt, dass ihr sie ausspielen könnt. Also je günstiger Mana-technisch, umso besser, das ist klar. Die meisten Bomben sind aber trotzdem relativ teuer. Also stimmt nicht immer. Es gibt auch gute 3-Mana-Karten, die man als Bomben rechnen kann. Aber ich glaube, das Häufigste, woran man denkt, sind dann schon die fetten Late-Game-Sachen, die ein wirkliches Problem darstellen, wenn sie an Bord sind. Und in vielen Fällen sind Bomben Kreaturen, aber nicht immer. Also zum Beispiel The Great Henge damals war eine Bombe in Eldraine, Throne of Eldraine, also eine Karte, die einfach enorm viel Mana-Value produziert und ganz viel Card-Draw hat. Oder, oh Gott, die Karte, die ich, glaube ich, am allermeisten in Limited gehasst habe in meinem Leben, war diese blaue Saga in Theros, die diesen Hexproof 8-8 Kraken gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Alter, habe ich diese Karte gehasst. Das war unmöglich, gegen die zu machen.
Oder in diesem Set, wir haben ein Schwert. Sword of Once in Future.
Mhm. Ja, genau. Puh. Ich meine, was halt oft auch sehr, sehr gut ist, per se sind Planeswalker, die sind im Limited meistens sehr spielbar. Ich glaube, es gibt nur wenige Ausnahmen für diese Regel, aber es gibt sie natürlich wie bei allem. Aber damit macht man nicht falsch. Nichts falsch. Generell das allermeiste mit einem, wenn man jetzt wirklich ganz, ganz simple Heuristik macht, das meiste mit einem Mythic-Mana-Symbol, wenn man in den entsprechenden Farben dafür ist, ist wahrscheinlich einfach eine sehr gute Karte. Also jeder der neuen Prätoren ist eine absolute Bombe, glaube ich, nach jeder Definition dieses Wortes. Das sind einfach so ein bisschen so die Sachen, wenn ihr die Karte seht und sagt, yo, krass, die würde ich in meinem Commander-Deck spielen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut, dass sie auch in Limited was kann.
Und das Schöne an vielen Bomben und Rares ist, es ist nicht so, ist die Karte gut oder ist sie nicht so gut, sondern ihr wisst, ob sie gut ist oder sie ist komplett Müll. Weil so, ich habe keine 1-1-Synergien. Was soll ich mit dieser Karte anfangen?
Genau, es kann natürlich sein, dass es sehr, sehr spezialisierte Karten sind, die nur in einer bestimmten Strategie eine Bombe sind. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zum fast wichtigsten Teil, weil Bomben erkennen ist relativ einfach. Die Frage aber, ob ihr die richtigen Synergien habt und vor allem, ob ihr genug für eine bestimmte Synergie habt, das ist die Frage, die nicht so einfach ist im Sealed und wo man dann doch mal ab und zu ja, sich irgendwie verleiten lassen kann von einem Deck, wo man einfach nicht den Support dafür hat. Das ist mir schon oft passiert, wenn ich Limited gespielt habe, vor allem früher auch. Und damit sind wir dann quasi so ein bisschen so beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich, wie entscheidet ihr denn? Wie entscheidet man, ob man Synergien hat und ob man den richtigen Support hat und was das Deck, das man spielt, überhaupt machen möchte? Ja, und da hat der liebe Freddy mich mit dem Konzept der sogenannten Signpost-Uncommon bekannt gemacht.
Genau. Eure ersten 15 Karten oder eure ersten 12 Karten sind vielleicht einfach. Es sind eure besten Farben, die Bomben aus den besten Farben, der Removal aus den besten Farben und vielleicht ein kleiner Late-Game-Plan, 1-2 Card-Draw-Karten oder so. Danach schaut ihr am besten, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, auf die Signpost-Ankommen. Jedes Set hat die mittlerweile und das sind die zweifarbigen Ankommen-Kreaturen oder Enchantments in den meisten Fällen, die in den Sets sind. Ihr könnt eine Spoiler-Seite öffnen, falls ihr keine in euren Sealed-Pool habt. Und schaut mal bitte auf das Wording, das dort genau hinsteht. Das gibt euch nämlich extrem viele Tipps jedes Mal. Wichtig ist in dem Fall, die Battles auf Ankommen sind sie nicht. Es sind tatsächlich die Kreaturen. Ich nehme mal Kreaturen und Enchantments. Ich nehme mal die Orzhov Sculpted Perfection her. 2 weiß-schwarz. Immer wenn Sculpted Perfection das Spielfeld betritt, dann incubatest du 2. Das sagen wir noch gleich, was das machen wird. Also macht einen Token, den man transformieren kann für 2 Mana als 2-2. Und Phyrexianer, die du kontrollierst, bekommen +1/+1. Jetzt haben wir 2 Tipps, was diese Farbkombination machen möchte. Phyrexianer. Diese Karte funktioniert nur gut mit Phyrexianen. Und in Schwarz und Weiß sind sehr viele Karten, die sich um Phyrexianer auch kümmern. Dass man sie hat, damit sie sterben, damit sie das Spielfeld betreten. Dann kann ich also Kurzhand nehmen, welche Phyrexianer habe ich, wenn ich in Schwarz-Weiß ende, und habe ich damit Synergie. Habe ich Karten, die mich dafür belohnen. Weil diese Belohnungen sind meistens stärker als... Ich spiele lieber eine 2-2, die vielleicht zu einer 3-3 wird, wenn ich einen Phyrexianer kontrolliere, als die 2-Mana-2-3. Weil der Upside ist dann einfach höher und diese Synergien sind meistens so aufgebaut, dass sie stärker sind als die individuell guten Karten. Jede zwei Farbkombination hat ein gewisses Thema. Manchmal klappt es nicht 100% in Sealed, das liegt halt einfach oft am Pool, aber es sind immer noch ein paar Synergien vorhanden, mit denen man spielen kann. Und ihr wisst zumindest, auf was ihr achten müsst. Also zum Beispiel der Golgari, also schwarz-grüne, der interessiert sich nur für Incubate. Der interessiert sich gar nicht dafür für Phyrexianer. Dann weißt du, wenn du in schwarz-grün gehst, alles mit Incubate und 1-1 machen. Das ist das, was du möchtest auf einmal.
Genau, also wir können ja auch relativ bald schon uns nochmal genau die verschiedenen Themes, die verschiedenen Archetypen und Strategien angucken in diesem Set und die nochmal kurz durchgehen. Also für alle, die nochmal die Terminologie noch nicht ganz klar haben, Archetyp bedeutet, das ist im Prinzip eine Art vorgegebene Strategie, die Karten sehr oft hergeben, die du umsetzen kannst in deinem Pool in den entsprechenden Farben. Also es ist so ein bisschen wie halt ja bestimmte Commander-Decks eben auch sich vielleicht ähneln. Also grün, schwarz, Sack and Recur, also wird ganz oft ähnliche Karten beinhalten. Und so ähnlich ist das mit diesen Archetypen im Limited auch. Ich finde das mit der Signpost Uncommon insofern interessant, weil es einem so ein bisschen einen kleinen Wegweiser gibt, was Wizards von einem will. Also quasi, was der Vorschlag von Wizards ist, von dem Set, was man in den Farben spielen kann und was dann vermutlich auch einfach in den Karten drin ist. Also ich kann dann gucken, aha, okay, ja, zum Beispiel, ich habe hier eine Uncommon, die eben, wie du gerade gesagt hast, sich irgendwie über Phyrexians Payoffs dafür gibt. Das scheint irgendeine Tribal-Strategie zu sein. Vielleicht ist es eine gute Idee, nach anderen Phyrexian-Karten in meinem Kartenset, in meinem Pool zu schauen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß bereits, Weiß und Schwarz sind meine größten Stapel. Grün ist mein drittgrößter Stapel. Aber wie viele Phyrexianer habe ich denn in den Farben? Dann gucke ich. Ah, okay, es sind einige. Oder ich stelle fest, ah, fuck, ich habe irgendwie leider Pech gehabt und habe gar nicht viele Phyrexianer. Möglicherweise macht es dann Sinn, sich die zweithäufigste Farbe anzugucken oder die dritthäufigste, weil da vielleicht dann doch die Kartenqualität höher ist. Also es mag sein, dass ich ein bisschen weniger Karten gezogen habe aus der Farbe, aber viel mehr zum Beispiel Convoke oder was auch immer habe, was auch immer die Celestia-Strategie zum Beispiel dann eben sein mag in dem Fall. Und genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, das ist so die Kunst. Aber da wirklich, wenn ihr auf einem Pre-Release-Turnier seid, baut einfach erstmal euer Deck, haltet euch so ein bisschen an die Grundregeln, überlegt euch 17 Länder, 23 andere Karten, versucht ungefähr eine Kurve zu haben, also dass ihr mehr auf den niedrigen Mana-Kosten-Slots habt im frühen Spiel, also auf 1, auf 2, auf 3 Mana, nicht ganz so viel auf 4, 5, 6. Das darf sich so ein bisschen so normalverteilungsmäßig sein, also ein bisschen was auf 1, dann mehr auf 2, am meisten auf 3, dann wieder weniger auf 4, noch weniger auf 5 und vielleicht noch eine Karte auf 6 und vielleicht noch auf 7, aber das ist dann schon, muss schon sehr, sehr gut sein. Und erstmal mit diesen Grundregeln loslegen und oft ergibt sich dann das Theme ganz von selber. Ihr könnt aber auch einfach dann später im Laufe des Turniers immer noch andere Leute fragen, dass sie euch helfen. Oder aber ihr bleibt jetzt dran und lasst euch von uns erklären, was die coolen Themes in March of the Machine sind. Und ihr könnt übrigens, wenn ihr gerade wollt, kleiner Werbeblock zwischendrin, mal unten auf YouTube kommentieren, ob ihr schon mal auf einem Pre-Release wart oder ob ihr dieses Mal auf March of the Machine gehen wollt. Und auch sehr gerne, welches von den Themes, die wir euch jetzt gleich vorstellen, ihr am coolsten findet. Und wenn ihr auf Spotify seid, dann dürft ihr auch an der Umfrage teilnehmen, die wir da machen. Da fragen wir nämlich auch, weil es uns interessiert, ob ihr gerne mal ja noch so ein bisschen limited Spieler auch seid, neben Commander, oder ihr noch gar nicht damit in Berührung gekommen seid. Könnt ihr dann auch sehen in Spotify. Aber jetzt, Freddy, was sind die...
Und noch...
Ja?
Noch bevor wir zu den Archetypen kommen, noch zu den zwei unglaublich wichtige Tipps. Nachdem ihr eine Runde also erstens, alle Karten, die ihr nicht habt, in euer Deck habt, sind euer Sideboard. Das heißt, ihr dürft ja umbauen. Zweitens, fragt die erfahreneren Spielerinnen, nachdem ihr gegen die gespielt habt, ob sie euch aushelfen können oder was sie finden von Karten. Ich habe gesagt, häufig sind die alle dabei, Dinge herauszufinden. Und lustigerweise in dem Turnierformat sind auch alle ein bisschen daran interessiert, dass ihre Gegner, gegen die sie gewonnen haben, gut sind. Weil dann bekommt man einen besseren Opponent-Score, was genau das ist. Das heißt, es lohnt sich, nett zu sein. Und wenn es sich ausnahmsweise mal lohnt, für Leute, die extrem viel über Magic wissen, nett zu sein, werden sie das definitiv machen und dir die Hilfe anbieten.
Ja, herrliche Argumentation. Gut, die Kernmechaniken von March of the Machines. Wir haben es gerade schon gesagt, die erste ist Phyrexian Tribal. Es geht in dem Set darum, dass Phyrexia das ganze Multiversum im Prinzip angreift. Also es ist so ein bisschen Elish Norn against the world und the world is everybody. Überall tummeln die sich rum. Auch in dem Set gibt es ganz viele Phyrexians. Und auch einige Tribal-Karten. Die sind hauptsächlich in welchen Farben, die Phyrexianer, Freddy?
Also, es gibt zwei Tribals in diesem Set. Das ist einmal schwarz-weiß Phyrexia, wo wir vorhin die Karte schon angeschaut haben. Hey, ich möchte den Typ Phyrexia haben. Und es gibt weiß-blau für Knights, für Ritter. Der Schnittpunkt zwischen den zwei Tribals ist weiß. Das heißt, es wird auch Phyrexian Knights geben zu 100%. nur damit ihr es wisst. Weil es gibt immer so ein paar kleine Schnittpunkte. Und was diese Art von Strategien eben immer machen möchte, ist eine kritische Masse aufbauen. Also man wird belohnt, mehr Phyrexians zu haben, mehr Knights zu haben. Vorne die Karte bufft alle Phyrexians +1/+1. Permanent. Das ist eine super starke Karte. Dann wird aus deinen ganzen kleinen 2-3ern auf einmal eine 3-4er. Und eine 3-4er kann ein tatsächliches Spiel gewinnen für zwei Brenner. Das ist eine unglaublich gute Karte. An sich sind die sehr ähnlich mit denen, was man auch in Commander macht mit den Strategien. Man braucht aber die Namen. Also da ist teilweise wirklich der Name, dass da Knight oder Phyrexian draufsteht, wichtiger als die tatsächliche Statline.
Genau, das heißt also, ihr seid, wenn ihr in Schwarz-Weiß seid, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr Phyrexian Tribal Payoffs haben werdet in eurem Pool. Schaut da so ein bisschen drauf, baut das dann ein. Das ist sehr, sehr gut. Vom Spielen her, es ist ein bisschen schwierig jetzt genau zu sagen, was das dann konkret für eine Strategie sein wird. Also ob das eher Aggro, eher Midrange sein wird, weil einfach noch nicht alles gespoilt ist. Das hängt auch immer so ein bisschen vom Kartenpool ab. Also es kann sein, dass es bei euch eher auf der Aggro-Seite ist, ja, weil ihr irgendwie dann doch eher die billigeren Karten gezogen habt. Es kann sein, dass ihr aber vielleicht auch ein bisschen eher erstmal versucht zu überleben, um dann in eure teureren Phyrexian-Karten reinziehen zu können und eher im Midrange unterwegs seid. Das ja hängt so ein bisschen ab von dem konkreten Pool, den man hat. Die nächste Strategie, Freddy, können wir gleich weitergehen oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nein, passt schon. Okay. Die nächste Strategie ist ein bisschen viel, weil es ist Convoke. Convoke erlaubt es, Kreaturen für Mana ihrer Farbe quasi zu tappen, damit du den Zauber danach casten kannst. Also eine blaue Permanente, eine blaue Kreatur zählt als ein blaues Mana dafür. Und du kannst die wie Länder verwenden. Meistens sind es sehr teure Zauber, die dann wollen, dass du Kreaturen tappst dafür. Oder die belohnen dich fürs Tappen. Weswegen ich gesagt habe, das ist ein bisschen eine weitreichende Mechanik, ist, weil sie ist in drei Subteilen in den Farben weiß, Blau und Rot aufgeteilt. Rot und Weiß möchte selbst sich antargeten. Blau und Rot möchte so viele Convoke-Zauber, wie es nur geht, casten. Und die andere Farbkombination Blau-Weiß ist Knights, aber es gibt zum Beispiel einen Knight, der einen belohnt dafür, dass man sich selbst antargetet. Ja. Also
ihr seht schon, diese Archetypen sind auch ein bisschen fluide immer, die gehen ineinander über, die sind viel, viel stärker definiert in Draft, also das andere Limited-Format. Der Grund ist, dass dort ja, ich einfach insgesamt mehr Karten in der Hand halte, bevor ich mein Deck baue. Also ich habe ja dann ganz viele Leute am Tisch, die alle Booster öffnen. Man gibt dann Karten immer an seine Nebenperson weiter. Und damit ist es dann möglich, viel, viel früher, viel, viel besser am Ende und tiefer reinzugehen in die einzelnen Strategien. Im Sealed muss man auch einfach ein bisschen improvisieren und mit dem arbeiten, was man bekommt. Da ist es vielleicht nicht möglich, 100% diese Sachen umzusetzen. Aber wenn ihr eben seht, aha, okay, ich bin zum Beispiel in, weiß ich nicht, sag mir zwei von den Farben, die mit Convoke gut sind.
Blau-Rot.
In Blau und Rot habe ich am meisten Karten. Ich habe auch die eine super krasse Convoke Rare und noch ein paar andere Karten mit Convoke. Und guck mal, interessant, hier bei Blau ist irgendeine Karte, die macht immer was Cooles, wenn sie getappt wird, gibt sie mir einen Effekt, zum Beispiel, ja. Dann merkt ihr, dass da so kleine Synergien ein bisschen passieren und es gibt dann eben einen extra Grund, diese Karte zu spielen, die was macht, wenn sie getappt wird, weil ihr wisst, dass ihr diesen Effekt, diesen Payoff bekommt, nicht nur, wenn ihr mit ihr angreift, ja, wie in anderen Decks vielleicht, sondern eben auch mit euren Convoke-Zaubersprüchen. Also deswegen das so ein bisschen im Hintergrund behalten und sich einfach dann vielleicht die Karten ja nochmal so ein bisschen im Vorfeld angucken, dass man weiß, was einen erwartet. Ja, genau. Dann nächstes Ding ist Incubate, Freddy. Und ich muss sagen, das finde ich eine coole Fähigkeit. Was macht die?
Incubate ist der neue Token dieses Sets. Es ist ein 0-0 Phyrexian Token. Aber Incubate besagt, immer wenn man incubatet, dann steht dahinter eine Zahl, macht man einen von diesen 0-0 Phyrexian Token mit so viel +1/+1 Marken drauf. Es ist aber noch keine Kreatur. Man kann aber dann 2 Mana zahlen, um die Karte umzudrehen und tatsächlich zu aktivieren. Die Idee ist quasi, man baut sich so seine Nachbauten an und lässt die dann endlich frei, nachdem die groß genug und stark genug sind. Und dann werden sie tatsächlich zu Kreaturen. Wichtig ist, diese Tokens zählen als transformiert, um gleich noch darauf zu kommen, und als Phyrexians. Das heißt, viele der Phyrexian-Karten interessieren sich auch für Incubate oder verwenden Incubate, weil das halt einfach einer der Wege ist, tatsächlich in einen limitierten Kartenpool genug Namen zu bekommen. Deswegen denke ich, wird auch Phyrexians tatsächlich eine sehr starke Strategie sein auf dem Pre-Release, während ich bei Knights denke, es wird eher eine Draft-Archetyp.
Genau, also falls euch das jetzt übrigens gerade alles verwirrt, immer dran denken, am Ende ist es alles kein Hexenwerk. Spielt einfach eure Bombs, dann passt es schon. Nein, nein, Scherz. Also,
es ist Zaubererwerk.
Genau. Zieht einfach gute Karten in euren Boostern. Ganz einfach. Dann gewinnt ihr auch. nein, nein. Also, es mag alles ein bisschen komplizierter klingen, als es dann ist. Oft ergibt sich das eben wirklich, dann fallen die Dinge so ein bisschen zusammen, wenn man sie vor sich hat. Aber das Coole ist natürlich, dass man halt die ganzen schönen kleinen Synergien, die im Commander so viel Spaß machen, halt auch im Limited entdecken kann. Also ich kann zum Beispiel merken, aha, okay, meine Incubate-Sachen haben oft Synergien, zum Beispiel mit eben meinem Phyrexian Tribal, dann kann ich das so ein bisschen zusammenmischen, wenn es beides in richtigen Farben ist. Oder aber sie könnten auch Synergien haben mit, und jetzt skippen wir kurz Backup und kommen da gleich zurück, mit dem Transform, weil ja die Incubate-Tokens selber auch flippen, also die transformieren, und sie sind damit bei weitem nicht die einzigen Sachen in dem Set, die das machen. Da gibt es einiges. Es gibt Sagas, es gibt eine Menge Rares, die mit phyrexianischem Mana dann geflippt werden in irgendeine phyrexianisierte Version von sich selbst. Und es gibt eben auch die Payoff-Karten, die dir erlauben, zum Beispiel immer wenn du transformierst, eine Karte zu ziehen in Blau. Oder immer wenn du eine Kreatur in was transformierst, kriegt sie zusätzliche +1/+1 Marken in Weiß. Das sind auf jeden Fall auch ist auch eine gute Strategie, auf die man so ein bisschen achten kann und Synergien ausbeuten kann.
Ja, und die schauen eigentlich nach einer sehr blau und grünen Strategie aus. Wahrscheinlich, weil transformierte Karten auf der Rückseite stärker sind, ist zum Beispiel nicht ganz so wichtig, einen Late-Game-Plan zu haben, weil wenn man die Karten eh transformiert, ist es dein Late-Game-Plan. Dann darf ich mehr niedrigkostigere Karten spielen, zum Beispiel in meinem Deck. Weil ich komme damit davon, weil ich habe einen Plan, um spät mein Mana noch auszugeben. Also es wird wahrscheinlich ein sehr grindiger Archetyp.
Genau, und ich meine, es ist auch einfach cool, finde ich, Karten umzudrehen und einfach eine coole neue Karte zu bekommen. Also das ist schon immer, es gibt einen Grund, warum Transform-Mechaniken eigentlich immer, glaube ich, sehr, sehr beliebt sind. Aber unsere genauen Gedanken dazu wisst ihr nächste Woche in der Spiel- oder Exil-Folge. Wir kommen jetzt erstmal noch zum allerletzten, nämlich zu Backup. Backup ist eine letzte Mechanik von hauptsächlich, glaube ich, roten Karten, oder?
Naja. Okay,
rot, weiß und grün also. Und die Backup-Mechanik sagt, dass wenn die Kreatur ins Spiel kommt, kann ich entweder auf sie selbst oder auf eine andere Kreatur eine bestimmte Anzahl +1/+1 Marken legen. Oft sind das 2, dann heißt das Backup 2. Und wenn ich das auf eine andere Kreatur lege, dann kann ich, dann kriegt diese andere Kreatur bis zum Ende des Zuges alle Fähigkeiten von der Kreatur, die ins Spiel gekommen ist. Also wird zu einem Backup. Also ich kann quasi eine Fähigkeit zusätzlich mit diesen Marken einen Zug lang auf etwas anderes verteilen.
Genau, das ist in dieser Idee von sich selbst anzielen. Da, wenn man zum Beispiel den Fearless Skald nimmt, der kann eine andere, wenn der reinkommt, gibt man einer anderen Kreatur für diese Runde +1/+1 und den Effekt von Fearless Skald, was Double Strike ist. Das heißt, dein kleiner Incubator, den du letzte Runde geflippt hast, der jetzt eine 8, der jetzt eine 4-4 ist, du haust den Fearless Skald rein, machst den zu einer 5-5 und gibst den Double Strike und sagst einfach, bitte blocke.
Mein persönlicher Limited-Traum wäre ja tatsächlich, Yagl und Multani zu spielen. Das ist dieser 18-6 Vanilla-Legende. Und dann diesen roten Backup-Vampir zu spielen, der 2 Marken drauf legt. Jetzt warst du gerade so schockiert von meiner fiesen Strategie, dass dir die Kamera runtergefallen ist. Der dann 2 Marken drauf legt, dann hat das Ding 20 im Angriff und kriegt bis zum Ende des Zuges die Fähigkeit vom Voldaren Thrillseeker, so heißt dieser Vampir, nämlich Sacrifice this creature, it deals damage equal to its power to any target. Also dann kann ich mal eben für einen Mana Yagl und Multani wegopfern und meinem lieben Gegner 20 Schaden reinschenken. Das hätte ich Lust, mal im Limited zu machen, muss ich sagen.
Hört sich auf jeden Fall nach Plan an, nach Gameplay.
Allerdings, auch da ist es ein wichtiges Ding und das ist dieselbe Grundregel, die im Commander natürlich auch immer für alle Decks gilt. Die gilt im Limited umso stärker. Lebt nicht in der Traumwelt von irgendwelchen epischen Plays, die ihr vielleicht irgendwann abziehen könnt. Und dann spiele ich diese eine Karte, die kostet mich, ich muss nur auf 9 Mana kommen, dann kann ich diese super krasse Karte spielen. Und dann muss ich aber noch irgendwie 3 Runden lang Marken von der entfernen, weil dann transformiert sie in irgendwie den neuen super Omnath, der irgendwie 7 Farben hat oder so. Also das kann alles sein, dass das irgendwo klappt und es gibt diese Karten, damit es irgendwo klappt. Das muss aber nicht heißen, dass das Format, in dem das klappt, limited ist. Oft ist es leider nicht limited. In limited ist es wirklich Linsensuppe, stabil, Grundlagen, Basics. Ich spiele meine Länder, ich spiele meine Kreaturen, ich spiele mein Removal. Ich gucke auf meine Signpost ankommen und weiß so ein bisschen als Kompass, in welcher Strategie ich mich befinde, in den Farben, wo ich am meisten Karten habe, kann anhand dieser Signpost ankommen, also nochmal überprüfen, ob ich in den Farben auch die guten Karten habe oder eher nicht so. Ja, und dann mische ich das am Ende alles zusammen und lege einfach mein Land und versuche, dass ich auf der Kurve bleibe, also dass ich in jedem Zug so viel Mana, wie ich zur Verfügung habe, ausgeben kann für die Kreaturen oder die Zaubersprüche, die ich spielen möchte. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung, die man geben kann, oder Freddy?
Auf jeden Fall. Und vor allem ist eins der schönsten Dinge an Limited ist, weil ihr eben mit Karten spielt, die ihr sonst nicht unbedingt spielt, fallen euch auf einmal Dinge auf. Und Karten, die normalerweise komplett unterm Radar fliegen, sind auf einmal gut. Also diese Atraxas Gitterfang, den ich das letzte Mal bei All Will Be One entdeckt habe, den habe ich jetzt in 2 Decks und ich habe andere Leute schon davon überzeugt, wie gut der tatsächlich performt.
Mich noch nicht.
Aber vor allem für ein Budget.
Mich noch nicht, aber dafür habe ich vielleicht einfach nicht genug Limits gespielt in letzter Zeit. Das ist aber ein guter Punkt, den du machst. Das ist das Tolle. Also man erlebt Magic nochmal auf eine ganz neue Art und Weise. Also ich werde jetzt wieder zum Prelease gehen, dieses Set. Und ich war ewig nicht mehr beim Prelease, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und jetzt habe ich aber auch echt mal wieder richtig Bock. Ich habe auch wirklich sehr, sehr Bock auf das Set, muss ich sagen, auf March of the Machine. Das sieht wirklich cool aus. Ich freue mich total auf unsere nächste Folge nächste Woche. Und die kommt dann auch genau raus an dem Wochenende, wenn Prelease ist. Das ist nämlich noch eine wichtige Info für alle da draußen. Es ist das Wochenende vom 15. und 16. April, wo diese Events stattfinden. Es gibt in manchen Läden wahrscheinlich auch schon am Freitag welche, vielleicht sogar manchmal am Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall wird es aber in den meisten Läden welche am Samstag und am Sonntag geben. Das heißt, ihr könnt auch auf mehr Prelises gehen, wenn ihr Lust habt. Ja, und wenn ihr im Münchner Raum seid oder im Bayreuther Raum, dann könntet ihr auch gerne uns über den Weg laufen. Da dürft ihr uns übrigens auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr Bock habt, auf einem bestimmten Prelease mal eine Runde zu spielen, eine Runde zu tauschen, vielleicht auch eine Runde Commander zu zocken im Anschluss. Das ist eine gute Gelegenheit dafür. Also kommt gerne dafür auf unseren Discord. Den findet ihr, den Link unten im Videokommentar. Oder schreibt uns einfach auf Twitter. Und leider ist Jochen nicht da, um den Handle sagen zu können. Aber da findet ihr uns. Freddy, wie findet man uns auf Twitter?
Es gibt noch eine Sache, weswegen es sich besonders lohnt, auf diesen Pre-Release mitzuspielen. Battles. Wir haben zum ersten Mal den Eindruck, was Battle-Karten machen werden. Es ist nämlich der 9. Permanent-Typ, glaube ich jetzt.
Ein weiterer Power-Toughness-Punkt für den Golf.
Ja.
Das stimmt, genau. Also da das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Man kriegt einfach nochmal einen ersten Eindruck von den Karten und am Ende, egal ob man die dann in Commander benutzt oder einfach ganz allgemein mal Magic damit spielen will oder einfach diesen neuen Aspekt des Spiels sich nochmal einfach schmecken lassen möchte, da ist ein Prelease einfach ein guter Ort dafür. Und du hast recht, die Battles, das ist schon eine Premiere, ein historisches Prelease tatsächlich. Das erste mit einem neuen Kartentyp seit, wenn man mal ehrlich ist, Lorwyn eigentlich mit den Planeswalkern damals, weil es gab zwischendurch gab es diese Tribal-Karten, aber die spielen sich ja nicht wirklich anders. Die kann man jetzt wirklich nicht dazu zählen.
Innistrad Double-Faced-Karten, würde ich noch
sagen. Okay, fair enough. Auch eine neue Spielerfahrung. Aber das ist zumindest dann doch irgendwie was es jetzt auch nicht jedes einzelne Set gibt, dass man was hat, was wirklich nochmal eine ganz andere Art von Minigame in Magic sein könnte. Bin ich auf jeden Fall auch super, super neugierig drauf, wie sich das dann spielen wird. Und ansonsten, werden wir alle unsere Gedanken zu Battles noch in der nächsten Folge loswerden, wenn Jochen wieder dabei ist und wir Spiel oder Exil machen.
Nur als kurzes FYI. Denkt einfach, ihr gebt euren Gegner einen Planeswalker, der nichts machen kann, aber ihr dürft ihn angreifen. Und sobald er stirbt, darf man die Rückseite casten. Das ist alles, was wir bis jetzt sagen werden. Ihr könnt uns auch diese Analogie anfechten auf @edh_kompass bei auf Twitter.
Ich hätte schon
natürlich
gedacht,
könnt ihr jetzt immer in unseren Discord kommen. Natürlich könnt ihr auf unseren Discord kommen und genauere Fragen holen. Wir haben auch eine kleine Limited Community tatsächlich. Wir machen die Boxing League wieder.
Yay!
Es haben sich tatsächlich sehr viele Leute, die Boxing daran interessiert, League. Sind gemeldet. Dafür braucht ihr eine gewisse Anzahl an Kartenpackungen und dann wird quasi jede Woche Magic und EDH bei uns gespielt und wenn genug Leute mitmachen, gibt es auch Preise.
Exakt, macht das mal, kommt mal auf den Server, macht damit, ihr könnt auch einfach dann direkt euren Pool vom Pre-Release wiederverwenden für die Boxing Liga, damit hat niemand ein Problem, müsst halt noch ein paar zusätzliche Booster Packs euch dann irgendwie zusammenkratzen, um sie da in den Pool mit einzuführen. fließen zu lassen. Freddy wird das so machen, hat er mir schon erzählt. Deswegen ist das eine gute Idee. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns doch gerne nochmal unten auf YouTube, wenn ihr wollt, einen Kommentar da, ja, wie ihr das jetzt fandet, diesen Pre-Release-Primer, ob euch der gefallen hat, ob euch der geholfen hat und ob ihr in Zukunft mehr in der Richtung haben wollt. Also uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wie man so schön sagt, wie schon meine Oma immer gesagt hatte, like and subscribe, mein Junge, like and subscribe. Und diese wichtige Lebensweisheit möchte ich an euch weitergeben. Lasst uns auch gerne mal wieder Bewertungen da auf Spotify und natürlich auf Apple Podcasts. Und ich glaube jetzt, viel Spaß dann beim Vorbereiten aus Pre-Release. Eine Woche habt ihr noch, wenn diese Folge rauskommt.
Und dann lass uns auf den Pre-Release marschieren. Aber ich marschiere jetzt erst einmal in die Käsepizza.
Und ich ins Bett. Gute Nacht.
Perfekt. Gute Nacht.